Und es ist der letzte Montag vor der Landtagswahl. Letztes Mal können wir orakeln und spekulieren, was nun am 14. September, also an diesem Sonntag, rauskommt bei der Thüringer Landtagswahl. Und ich spekuliere und orakel gern mit Sergej Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Da sind wir ja nicht die Einzigen, die jetzt spekulieren und orakeln. Es ist eine 50-50 Chance und es gibt ja doch immer noch viele Möglichkeiten, oder?
Naja, was ich so von den einzelnen Vertretern der Parteien, die ja zur Wahl stehen, so mitbekomme, sie sind doch alle ziemlich leise und verunsichert. Also gemessen an dem, dass es möglicherweise doch einen Schnitt geben kann und plötzlich eine ganz neue Situation in Thüringen entsteht, also Rot-Rot-Grün als Variante, ist es eigentlich wenig zugespitzt, wenig polemisch, wenig, sagen wir, angriffslustig. Das ist das, was mich so eigentlich wundert, weil natürlich so eine Polemik und so eine Auseinandersetzung auch immer Menschen mobilisiert. Das heißt, die CDU scheint ein bisschen verschreckt. Der Herr Mike Moring hofft offensichtlich auf die Chance, Frau Lieberknecht irgendwie vom Platz 1 zu verdrängen. Auf der anderen Seite, Ramelow weiß um seine aufbrausende Art und hält sich sehr überlegt zurück. Also alles das zusammen ergibt eine Situation, die ich so eigentlich in der Endphase gar nicht erwartet hätte.
Mhm. Die Grünen, die scheinen ja auch dann doch eher Richtung Rot-Rot-Grün zu tendieren. Ich habe am Wochenende Dirk Adams erlebt, der gesagt hat, naja, 24 Jahre CDU ist genug. Es gibt die meisten Schnittmengen mit Rot-Rot-Grün. Das war allerdings bei einer Veranstaltung der IG Metall. Das war eigentlich ein offensichtliches Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün. Aber glauben Sie, dass es vielleicht doch noch die Chance oder die Möglichkeit für die Grünen gibt, mit der CDU zusammen zu regieren?
Naja, rein rechnerisch, wenn Sie die letzten Umfragen nehmen, ARD, aber auch CDF, die sehen ja sehr merkwürdig aus. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, die CDU 6 oder 7 Punkte vor der Linken, das ist nicht viel. Das sind nicht die gleichen Situationen wie in Sachsen. Das heißt also, rein rechnerisch müssen Sie sehen, was hier die AfD bringt. Wenn sie deutlich weniger bringt als die in Sachsen, ist ja die Situation sowieso ganz anders. Und bei den Grünen kann man ja nur im Interesse des Parlamentarismus, dass wir eine entfaltete parlamentarische Landschaft haben, hoffen, dass sie überhaupt reinkommen. Das ist ja noch nicht raus. Sie haben ja diese 5 Jahre nicht immer sehr erfolgreich ihren Auftritt absolviert. Und dazu kommt noch natürlich, dass es zwischen den hier handelnden Akteuren in Thüringen und, sage ich mal, der Zentrale in Berlin unterschiedliche Auffassungen gibt. In Berlin hat man Schwarz-Grün natürlich schon im Auge. Sie sehen ja, dass in Sachsen das ernsthaft erwogen wird und Frau Hermenau hat sich durchgesetzt gegen die Widersacher in der eigenen Partei, also es wird verhandelt mit der CDU. Hier ist es eine etwas andere grüne Landschaft, die ist linker. Über die Jahre hinweg hat man ja auch mit der CDU ganz andere Erfahrungen gesammelt, zum Teil war sie sehr hochnäsig und arrogant. Also ich glaube schon, wenn es rechnerisch geht und die Grünen nicht nur fünftes Rad am Wagen sind, dann kommen die schon zu Rot-Rot-Grün, wobei ich Ihnen auch immer empfehlen würde, selbst wenn Sie erstmal, sage ich mal, rein rechnerisch nicht gebraucht würden, das mitzumachen, weil man sammelt in der Regierung Erfahrung, man schaut sich an, wie das geht und man kann ja dann immer noch mit Aplomb aussteigen und sagen, mit denen nicht. Also ich würde da einfach auch das offen halten und insofern vermute ich mal, dass die Grünen, wenn dann die Wahl stattgefunden hat und wenn sie tatsächlich gefordert sind, noch untereinander ganz schön was auszutragen haben.
Hm. Die schwierigste Situation hat ja die SPD, weil dann SPD-Wähler sagen, naja, wenn ich euch wähle, kriege ich ja wieder CDU. Oder die mit der Linkspartei fremdeln, die sagen dann möglicherweise, jetzt geht er mit den Linken zusammen. Am schwierigsten sieht es für die SPD aus, oder?
Nein, das ist natürlich die Partei des Königsmachers. Das heißt also, sie können die Nummer 1 nicht werden, sie können es nicht stellen. Das haben sie bei der letzten Wahl, da hätte man das durchdrücken können, weil da die Konstellation mit den Rot-Roten, sagen wir, sehr neu war. Da hätte man vielleicht auch irgendeine Variante finden können, wo doch ein SPD-Mann, trotzdem sie weniger Stimmen hatten, die Führung übernommen hätte. Das haben sie damals nicht gepackt, weil ihnen einfach die Fantasie fehlte. Ich weiß nicht, ob sie heute mehr Fantasie haben. Aber die SPD und ihre Wähler sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, diese Partei selbst ist nicht identisch mit der Wählerschaft da draußen. In der Partei selbst gibt es, sage ich mal, aus diesem ersten Impuls 1990, aus dieser Wendezeit, eine Aversion gegenüber einem Teil der Linken, damals noch PDS. Das hält auch noch an, auch mit Blick auf die Erfahrung mit der SED. Und dann hat man einfach damals nicht pragmatisch entschieden, sondern sehr emotional und das hängt heute noch nach. Das heißt, in der Partei gibt es eine starke Gruppierung, die mit den Roten nicht zusammengehen will, also mit der Linken. Aber ich glaube, von der Idee her ihrer Wähler Sie neigen eher dazu, tatsächlich mal einen Schnitt zu machen nach 25 Jahren, CDU-Regentschaft dann vielleicht mal rauszugehen, eine neue Sache auszuprobieren. Also da ist mehr Experiment, mehr Interesse an der Zukunft als in der anderen Geschichte, die ja dann genauso weitergehen würde, wie wir die letzten 5 Jahre erlebt haben.
Wir haben in den letzten Wochen relativ wenig über die AfD gesprochen. Das würde ich aber gerne kurz tun, denn der Spitzenkandidat in Thüringen, Herr Höcke, der hat ein Interview in einer neuen rechten Postille gegeben. Also die blaue Narzisse, die ist ja der neuen Rechten zuzuordnen. Und da hat er von Landnahme des Islam gesprochen, also über eine Moschee in Erfurt, und hat sich ziemlich islamfeindlich und auch fremdenfeindlich geäußert. Das ist doch grenzwertig, wenn ein Spitzenkandidat ein Interview in einer rechten Postille gibt.
Es ist vollkommen richtig. Es sind ja mehrere Dinge, wo die AfD im Gegensatz zu diesem bürgerlichen Gesicht ihrer Professoren an der Spitze und Spitzenkandidaten in Sachsen versuchen natürlich auf so einer braunen, trüben Woge mitzuschwimmen, weil Islamophobie ist im Augenblick in einem Teil der Bevölkerung, obwohl es hier fast keine Ausländer gibt, in Thüringen und in Sachsen sehr weit verbreitet. Das heißt also, man versucht das schon mitzunehmen. Das ist so ein bisschen der Blick darauf, dass es bei den Le Pens und bei den Haiders, obwohl der Haider natürlich dahin gegangen ist, aber seine Nachfolger machen das in Österreich, in Niederlanden, in Dänemark, überall schon Mode ist. Das heißt, man glaubt hier doch eine ganze Reihe Wähler auf seiner Seite zu haben. Und insofern glaube ich nicht, dass die Wähler der AfD sich daran stören, dass der islamophob ist. Das heißt also, hier etwas an die Wand malt, dass in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern auch in 3 Zimmern möglicherweise gebetet wird und nicht nur mit christlichen Hintergrund, sondern auch mit islamischen, ist eigentlich für Europa heutzutage nichts Außergewöhnliches. Es geht nur darum, die Radikalen dort, nicht zum Zug kommen zu lassen. Und wir tun zum Teil alles dafür, dass sich das weiter radikalisiert. Denken Sie doch mal an Wuppertal, wo plötzlich ein paar verirrte Islamisten mit Westen, mit Hinweis auf Scharia durch die Straßen patrouillierten und offensichtlich Landsleute oder Leute, die möglicherweise, muslimischen Hintergrund haben, versucht haben zu bedrängen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir kennen ja die Geschichte aus den 20er Jahren, in dem sich da die Gruppen hochgeschaukelt haben, Rechte, andere Extreme, Linke. Das müssen wir unterbinden, sehr frühzeitig, genauso hier. Also AfD wäre keine Zukunft für Thüringen.
Gehen wir mal in die Ukraine. Das ist ja eine Sache, die Sie intensiv verfolgen. Jetzt konnte man in der Sonntagszeitung lesen, dass Putins Pläne schon viel älter sind. Die Bundesregierung hat davon nichts mitbekommen und die NATO auch weniger. Der Putin ist doch kein Dummer, oder?
Nein, also der ist sehr gerissen. Vor allem, er macht etwas, was für mich ja sehr verwunderlich ist. Der Westen glaubt ja wirklich, glaube ich, manchmal an den Weihnachtsmann noch. Ja, also trotzdem die meisten, die da beteiligt sind, erwachsen sind. Das heißt, dort wird Krieg geführt, dort sind tausende russische Soldaten im Urlaub unterwegs. Das ist ja schon albern, das ist ja schon zynisch. Und der Westen wartet immer noch auf eine offizielle Kriegserklärung. Wir sehen ja fast an allen Konflikten in dieser Welt, die effektiv geführt werden, dass die asymmetrisch sind. Das heißt, dass die regulären Truppen sich an das eine halten und die anderen versuchen mit Guerillataktik die anderen auszuhebeln. Das hat der Putin genau erkannt, dass da einfach eine Schwachstelle des Westens besteht. So hat er die Krim besetzt. Es kamen ja plötzlich Soldaten und Technik auf die Krim und die hatten keine Hochheitszeichen, sodass das plötzlich so eine Art Landwehr ist. Wenn Sie die russischen Nachrichten hören, hören Sie ja nicht, dass es Separatisten sind, sondern es ist die Landwehr. Das sind sozusagen die Leute, die die Russen verteidigen. Und wir sehen heute an dieser kleinen Hafenstadt Mariupol, die strategisch wichtig ist, weil man über die ja dann gut auch den Nachschub aus Rostow heranschaffen könnte, ohne dass man, sage ich mal, über Grenzen direkt gehen muss, dass dort die Bevölkerung sich versucht, dagegen zu wappnen, also vor diesem Waffenstillstand und die ganze Sache einer Offensive der russischen Streitkräfte ausgesetzt ist. Das heißt, dieser Putin hat den Westen propagandistisch voll hinters Licht geführt und die NATO kann keine richtigen Beweise herbeibringen, die wirklich stichhaltig sind und überzeugend sind und auch als Argumente dienen können, dass hier reguläre russische Truppen, ohne denen geht's nicht, ohne denen wären die Separatisten längst und die Marodeure, die dort sind, längst rausgeschmissen. Auch diese desolate ukrainische Armee hätte das geschafft.
Haben Sie denn Hoffnung noch auf eine diplomatische Lösung des Konflikts oder sind wir tatsächlich schon mitten im Krieg?
Wir sind ja mitten im Krieg, das ist ein Krieg, Der ist nicht erklärt, der ist asymmetrisch geführt, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Da gibt es Interessen, du kannst ja auch nicht wissen, wer in Donetsk für wen ist. Das heißt, die Leute sind den Militärs ausgesetzt, die Ukrainer tun ihren Rest, schießen da rein, die anderen schießen zurück. Im russischen Fernsehen sieht man nur das, was die Ukrainer machen, das, was die Separatisten, die russischen Streitkräfte nicht machen, wird nicht gezeigt. Oder es wird nicht gezeigt, dass auch hunderte russische Soldaten ja tot sind und dass die begraben werden zu Hause. Es wird fast bei dunkler Nacht gemacht, die werden verscharrt, da darf kein Hinweis drauf sein, in der Ukraine gefallen und so weiter. Das heißt, die Propagandamaschine läuft, da im Westen gibt es viele Gutgläubige, die sagen, naja, der Putin hat ja auch nicht Unrecht an dieser Stelle. Es ist zu vermuten, dass er tatsächlich vorhat, dieses industrielle Zentrum der Ukraine, der Schwerindustrie, traditionell seit 150 Jahren, abzuspalten, in welcher Form auch immer, ob es sich einverleibt, ob die Interessen so weit gehen oder er es nur, sage ich mal, den Ukrainern abklemmen will. Das ist unerträglich in Europa, das können wir nicht machen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, wir sind ja keine Revanchisten, Sie und ich, Herr Rose, aber wenn wir jetzt einen Vorschlag machen im Königsberger Gebiet, also Kaliningrader Gebiet, den Leuten sagen, ihr kriegt deutsche Renten, ihr kriegt deutsche Löhne und wir werden dort investieren, wollt ihr nicht eine Volksabstimmung machen, ob ihr zu Deutschland wollt? Ich bin sicher, wir würden dann noch ein weiteres Bundesland dazu bekommen. Mhm. Ja. Aber das kann in Europa nicht der Weg sein. Das ist vorbei, das ist zu Ende, wir können auch... Die polnische Grenze ist für uns inzwischen auch heilig und das ist gut so. Und Putin hat offensichtlich zunehmend Angst, deswegen laviert er stärker als vorher, dass die wirtschaftlichen Sanktionen wirklich härter werden und dass der Abschwung in Russland, der kolossal ist. Sie müssen ja sehen, durch den Krieg entstehen ja Milliardenkosten auch in Russland. Der Rubel ist um 30% abgewertet. Das heißt, die normalen Menschen da draußen, wenn die Waren kaufen, und sehr vieles ist aus dem Westen, was sie kaufen müssen, weil es in Russland nicht hergestellt wird, alles ist deutlich teurer geworden. Das heißt, die Menschen finanzieren diesen Krieg und die Unzufriedenheit wird wachsen.
Die Unzufriedenheit wird wachsen. Wir mal sehen, wie das jetzt am Sonntag ausgeht. Zurück nach Thüringen. Abschließende Frage, wo sind Sie am Sonntag zur Wahl? Werden Sie interviewt von ARD, ZDF und BBC?
Naja, das sind einige, die sich darum bemühen. Es gibt sehr unterschiedliche Überlegungen. Am Ende wird ja in meisten Medienhäusern, sage ich jetzt mal, Hektik veranstaltet. Ich habe mehrere Anfragen. Ich habe natürlich wie immer wohlwissend voraus schon gewählt, schon lange, seit Tagen. Das heißt also, bei mir ist da alles erledigt. Ich kann nur jeden, der dazu hört, bitten, zur Wahl zu gehen. Und das wird nicht reichen, sage ich mal. Wir haben ja eine ganze Reihe vernünftiger Zuhörer. Man muss die erwachsenen Kinder, man muss den Nachbarn, der antriebsschwach ist, dazu bringen. Dann hat das einen Sinn, dann steigt die Wahlbeteiligung und dann haben wir Chancen, dass diese kleinen radikalen Parteien keine größere Rolle spielen. Ansonsten bin ich am Montagabend im Phoenix, in der Phoenix-Runde unter den Linden. Da geht es um eine Analyse des Wahlgeschehens und am Montagmorgen live im Radio Figaro, die haben sich angemeldet und die ARD will am Sonntag noch was machen. Also wir werden sehen, eine richtige Arbeitssituation.
Aber am Montag danach, also am 15. werden wir schon sprechen im Espresso-Plausch.
Ja, aber selbstverständlich.
Das ist gut.
Sie sind auf Platz 1 gesetzt, das ist doch vollkommen klar.
Sagt Sergei Lochthofen, ich bedanke mich und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Wir werden sehen, was wir nächsten Montag zu besprechen haben.
Alles Bis dann. Klar. Tschüss. Tschüss.